Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Nana Brink.
Wenn Sie das Wort Kloster hören, was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn? Ja, Einkehr, Stille, vielleicht auch Nachdenken, aber vor allen Dingen doch Stille. Aber wenn man jetzt in die Realität guckt, in vielen Klöstern ist es inzwischen viel zu still. Das liegt daran, dass diese riesigen, ja sehr großen Gemäuer kaum noch mit Menschen bestückt sind. Den Orden fehlt es an Nachwuchs. Mehr Nonnen und Mönche sterben, als dass Jüngere dazukommen. Das ist ein großes Problem für die Kirchen. Für die Gemeinschaften ist das existenzbedrohend. Aber für jemanden wie Ralf Olbrück ist das ein Geschäft. Wie jetzt? Denken Sie sich wahrscheinlich, aber der gelernte Banker ist Klostermakler. Seine Firma sucht Käufer für aufgegebene Klöster. Burkhard Schäfers hat ihn getroffen, da in Bayern, wo besonders viele Klöster zum Verkauf stehen.
Ralf Olbrück hat es bei seiner Arbeit mit Fledermäusen zu tun, mit feuchten Gemäuern und mit hochbetagten Ordensschwestern. Ob ihn irgendwas davon aus der Ruhe bringen kann? Falls ja, lässt sich Olbrück das zumindest nicht anmerken. Geduld gehört zum Geschäft.
Wenn man ein Haus verkauft, ein Einfamilienhaus oder ein Dreifamilienhaus, macht man ein Exposé, man macht eine Einschätzung, was ist es wert, und dann setzt man es ins Internet. Vermarktungen von Klöstern, wir haben eine durchschnittliche Vermarktungsdauer von 3,5 Jahren.
Seine Firma ProSecur mit knapp 20 Beschäftigten hat sich auf Orden spezialisiert, auf deren Vermögensverwaltung und Immobilienbetreuung. Und damit auch auf den Verkauf von Klöstern, denn die meisten Ordensgemeinschaften in Europa schrumpfen.
Wir übernehmen den wirtschaftlichen Part und sagen ganz einfach, ihr seid mit zu wenig Personen auf zu viel Raum. Ihr verpulvert im wahrsten Sinne des Wortes euer Geld, was eigentlich für die Altersversorgung der Ordensmitglieder hinterlegt ist, indem ihr diese viel zu großen Räumlichkeiten heizt, indem ihr mit altem Gemäuer umgehen müsst, wo etwas kaputt geht und.
Orden in Deutschland müssen selbst wirtschaften und vorsorgen. Sie bekommen keine Kirchensteuer. Deshalb bleibt manchen nur, das eigene Kloster zu verkaufen. Oft sind das jahrhundertealte Bauten, monumental, repräsentativ gelegen und denkmalgeschützt. Eine Goldgrube, könnte man denken.
Das kann man jetzt aus zweierlei Richtungen sehen. Für den Verkäufer ist das eher bei zweistelligen Millionenbeträgen als bei einstelligen. Der Käufer sagt natürlich, für mich ist nach dem Kaufpreis noch nicht Schluss. Den Sachwert kriegt man normalerweise nicht. Wo man sich dann letztendlich nachher findet, wo man mit in den Markt geht, ist dann Bauchgefühl.
Zurzeit bietet Ralf Olbrück in Konnersreuth in der Oberpfalz, kurz vor der tschechischen Grenze, ein historisches Klostergut mit Schule und Internat an. Gut 10.000 Quadratmeter, 85.000 Quadratmeter Grund, Kaufpreis 4 Millionen Euro. Im Internet präsentiert der Makler Fotos von Kloster Fockenfeld, eine baumbestandene Zufahrtsallee, ein weiß getünchter Festsaal mit Kronleuchtern, aber auch enge Internatszimmer mit ausgeblichenen orangenen Vorhängen und Klassenräume mit Kunststoffboden. Der Orden, die Oblaten des heiligen Franz von Sales, mussten das Kloster mit dem Gymnasium aufgeben. Zu wenig Schüler, kein Geld für die notwendige Generalsanierung, immer weniger Ordensbrüder, sprich Lehrermangel. Vor wenigen Wochen verabschiedeten sie die letzten 6 Abiturienten. Was aus dem weitläufigen Landgut wird, ist offen.
Da gruppieren sich ehemalige Schüler, die sich zusammentun wollen, um tatsächlich dieses Kloster weiter zu erhalten. Wir sind gespannt, ob das funktioniert.
Am liebsten, sagt Olbrück, verkaufen Nonnen und Mönche natürlich an karitative Organisationen, die Klöster in Altenheime oder Krankenhäuser umwandeln. Das klappt nicht immer. So finden sich in den verkauften Objekten heute ein Studentenwohnheim, Tagungshäuser oder hochwertige Wohnungen. Viele Klöster liegen wie Gut Fockenfeld, ländlich, idyllisch zwar, aber weit entfernt von der nächsten Stadt. Das macht es schwierig, Interessenten zu finden. Dazu kommen der Denkmalschutz, aufwendige Sanierungen, hohe Betriebskosten.
Wir haben es oftmals so, dass man fest davon überzeugt ist, den Käufer gefunden zu haben, und ganz am Ende springt er ab, weil er einfach sagt, das Risiko ist mir dann doch zu groß. Und das hat nichts mit Corona zu tun, sondern das war eben vorher auch schon. Wir haben es im Moment noch nicht erkannt, aber die Zukunft wird uns zeigen, ob wir jetzt auch Corona geschädigt sind, um es mal so zu sagen.
Trotzdem veräußern Orden nicht an jeden. Schwester Francesca Hann ist Missionsdominikanerin. Sie hat kurze dunkle Haare, trägt eine Buntfaltenhose, eine hellblaue Bluse und an einer Halskette ein kleines silbernes Kreuz. Als Provinzialin, also als Leiterin der Gemeinschaft, hat sie das Kloster Schlehdorf in Oberbayern vor wenigen Monaten verkauft.
Ja, natürlich wollten wir nicht, dass irgendwie ein Bordell dort einziehen würde, dass eine Sekte es übernimmt oder Rechtsextreme, die ja auch über sehr viel Geld verfügen, auch nicht irgendeine ultrakonservative katholische Gemeinschaft. Und auch wir wollten niemanden, der damit Geld macht. Also keine Luxuswohnungen oder Immobilienmakler, die halt jetzt da großes Kapital draus schlagen wollten.
5 lange Jahre stand das Kloster am Kochelsee zum Verkauf. 60 Kilometer südlich von München, direkt am Alpenrand. Manche Zimmer haben Aussicht auf die schroffen Felsen des gut 1500 Meter hohen Jochbergs, andere auf den malerischen Klostergarten. Anfangs führten die Schwestern etliche Interessenten herum, sagt Schwester Francesca.
Wir hatten einen Kandidaten, der das gerne gekauft hätte und der auch gesagt hat, er kann das bezahlen und es wäre vielleicht ein schneller Deal gewesen. Aber als er dann mit uns begann zu verhandeln, aber auf eine Art und Weise, wo wir gedacht haben, wir werden hier als Frauen auch nicht ernst genommen, dann haben wir gesagt, nein, also das geht auf keinen Fall. Und dann haben wir uns dann nochmal neu auf den Weg gemacht. Natürlich immer mit dem Risiko, wird es uns gelingen.
Mit Hilfe von Ralf Ohlbrück tat sich schlussendlich doch noch ein Käufer für Schlehdorf auf, die Münchner Wohnungsgenossenschaft Wogenow. Die Schwestern zogen in ein neues Haus am Fuß des Klosterhügels.
Es war schon eine Sorge für uns Schwestern, natürlich, weil wir hatten das Geld ja sozusagen schon investiert in den Neubau. Der Neubau lief praktisch parallel. Insofern schon ein gewisses Risiko. Und wir haben wirklich jeden Tag dafür gebetet, dass wir die richtigen Partner finden.
Heute liegt das Durchschnittsalter der Schlehdorfer Gemeinschaft bei 82 Jahren. Nachwuchs ist nicht in Sicht. Für die Ordensleute ist es ein großer Einschnitt, für Ralf Ohlbrück Teil seines Jobs. Je nach Bundesland bekommen Makler 6-7% vom Kaufpreis. Vor 20 Jahren half er noch beim Verkauf einzelner Zweigniederlassungen, die meist weit weg lagen von der Ordenszentrale. Seit einiger Zeit sind jetzt die sogenannten Mutterhäuser dran, in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und anderswo. Dieses Jahr wird seine Firma mit Büros in Köln und München 30 Jahre alt. Als Kind war Ohlbrück Messdiener, hatte später mit der Kirche aber nicht mehr viel zu tun, bis er sie als Geschäftsfeld entdeckte.
Ich bin jetzt tatsächlich dadurch nicht derjenige ganz offen, der jeden Sonntag in die Kirche läuft. Gläubig bin ich schon. Und insofern kombiniert man die beiden Dinge miteinander.
Der Makler spricht ganz selbstverständlich vom Allerheiligsten und von Sendungsauftrag, weil es eben Teil seiner Arbeit ist, dass er Hauskapellen mitverkauft, die anschließend für weltliche Zwecke genutzt werden und weil er spezielle Auftraggeber hat.
Klar, da hat es keinen Sinn, dann nur auf den schnöden Mammon zu schauen, sondern es muss passen. Es muss von der Idee her passen, was im Haus stattfindet. Es ist diese sogenannte würdige Nachfolge, von der wir immer sprechen. Die Endentscheidung treffen immer die Schwestern bzw. der Orden, die Ordensgemeinschaft selber.
Würdige Nachfolge. Aber wie lebt es sich dann in so einem Kloster? Das Kloster Schlehdorf am Kochelsee hat den Besitzer gewechselt. Die Missionsdominikanerinnen haben das historische Gebäude für 4,2 Millionen Euro an die Wohnungsbaugenossenschaft München verkauft. Burkhard Schäfers weiß die ganze Geschichte.
Auf der Autobahn von München nach Garmisch geht es nach Süden und kurz vor den Alpen ab Richtung Kochel und Walchensee. Der Mais neben der Landstraße steht hoch, einige Bauern sind bei der Heuernte. Die Gegend heißt Pfaffenwinkel, denn hier ziehen besonders viele Kirchen, Wegkreuze und Klöster die hügelige Landschaft. Andex, Benediktbeuern und Ettal, Diessen, Bernried und Schlehdorf. Weil aber selbst unter dem weißblauen Bayernhimmel der Glaube lahmt, leben im Kloster Schlehdorf seit kurzem keine Nonnen mehr, sondern unter anderem eine Richterin, ein Kommunikationsdesigner und ein Bahnschaffner.
Letztlich haben die Bewohner hier die Zimmer der Schwestern übernommen. Wenn man dann eben von einer Wohnung von 60 Quadratmeter hierher auf, ja, bei mir sind es jetzt glaube ich um die 14, zieht, muss man dann natürlich schon erstmal überlegen, was bringt man mit, was ist einem wirklich wichtig.
Michael Regnet ist einer der neuen Bewohner des früheren Klosters. Er lebte vorher in München. Nach seiner Schicht bei der Bahn war er eben im Kochelsee schwimmen und sitzt jetzt in Shorts und T-Shirt im sogenannten Rosengarten. Rundherum erhebt sich das alte weiße Gemäuer, in der Mitte plätschert ein Brunnen. Die Rosensträucher hat schon länger niemand zurückgeschnitten. Was über Jahrhunderte ein Kloster war, ist jetzt ein gemeinschaftliches Wohnprojekt mit Coworking-Büros, Tagungs- und Seminarbetrieb.
Wir haben die Freiflächen von Garten vorne an der Rosenpforte hier im Innenhof und diverse Räumlichkeiten, wo wir zusammen abends kochen, gemeinsam essen.
Das sogenannte Co-Haus Schledorf ist noch im Werden. Von Herbst an sollen hier 60 Menschen leben.
Das ist eben so ein bisschen dieser Ausgleich, den man hier für sich auch finden muss zwischen der Gemeinschaft, die eine hohe Anziehungskraft auch mit sich bringt, und dem nötigen und dem guten Rückzug, den man dann auch im Zimmer findet.
Neuer Besitzer des ehemaligen Klosters mit mehr als 200 Räumen ist die Wohnungsgenossenschaft Wogenow aus München. Sie hat das Gebäude ein gutes Jahr testweise geführt, um die angedachte Nutzung auszuprobieren. Und es schließlich für 4,2 Millionen Euro gekauft. Die Genossenschaft setzt sich für soziales, ökologisches und selbstbestimmtes Wohnen ein. In Schledorf heißt das Leben, Arbeiten und Seminare für externe Gäste, alles unter einem Dach. Die Bewohner, von der Familie mit Kleinkind bis zum Rentner, tun sich in sogenannten Clustern zusammen. Sprich, jedes der 50 Zimmer hat ein eigenes Bad. Mehrere Leute teilen sich Küche und Wohnräume, sagt Caroline Munkert, die das Projekt mit aufgebaut hat.
Da werden sich dann eben auch die Bewohner, die dort einziehen, zusammentun und sagen, was machen wir mit den Räumen? Machen wir da eine Bibliothek rein? Machen wir da ein Kinderspielzimmer rein?
Die Mieten für die Zimmer liegen je nach Größe zwischen 250 und 550 Euro. Außerdem sind ein gutes Dutzend Gewerbeeinheiten geplant für Kunsthandwerk, Therapeuten, Yogakurse. Dazu kommt der Gäste- und Seminarbetrieb, den Munkert leitet. Firmen oder Vereine können sich hier für Tagungen und Kurse einmieten. Mit Maske, die auch die Gäste im öffentlichen Bereich tragen müssen, führt sie durchs Haus. Corona habe das junge Projekt natürlich getroffen, aber nicht existenziell. Schon seit einigen Wochen finden wieder Seminare statt.
Das hier ist jetzt ein Gästezimmer, das Gästezimmer Barbara. Die Gästezimmer sind sehr schlicht, ohne TV, Kühlschrank oder Ähnlichen. Man hat hier auch ganz schlechten Empfang, was Handy angeht. Und Internet hat man auch keins auf dem Zimmer. Das heißt, in den Gästezimmern kommt man wirklich zur Ruhe, hat wieder diesen Charakter vom Rückzug. Und in den Seminarräumen dort ist es dann lebendig.
Das Kloster Schledorf hat eine mehr als 1200-jährige Geschichte. Sein Ursprung geht auf die Benediktiner zurück. Der heutige Barockbau mit drei Flügeln entstand Anfang des 18. Jahrhunderts. In einem Teil ist eine Realschule untergebracht. Die Kirche wird gerade saniert und künftig wieder von der Pfarrgemeinde genutzt. Bis vor wenigen Monaten war Schledorf im Besitz der Missionsdominikanerinnen, denen es allerdings zu groß und zu teuer wurde. Sie zogen in einen Neubau gleich unterhalb des Klosterhügels. Die langen Gänge und die Einrichtung atmen aber auch unter den neuen Bewohnern den Geist der Vergangenheit.
Die Schränke hier, die heiligen Schränke, die sind auch von den Schwestern bemalt. Und die sind wirklich noch aus der Anfangszeit und die bleiben natürlich auch stehen. Also ganz viele Sachen bleiben hier auch im Haus. Die sind auch teilweise denkmalgeschützt und machen das Haus auch aus.
Trotzdem bringen die neuen Eigentümer natürlich ihre eigene Vorstellung vom Leben mit, sagt Caroline Munkert.
Es gibt durchaus Bewohner und Bewohnerinnen, die sehr religiös sind. Es gibt aber auch ganz viele, die nicht in der Kirche sind. Natürlich schwingt es hier auch immer wieder mit. Wir haben noch einige Kreuze hier hängen, aber die meisten stören sich nicht daran, weil es einfach mit der Geschichte des Hauses zu tun hat.
Eine Geschichte, die vor 6 Jahren an einen einschneidenden Wendepunkt kam, erzählt Schwester Francesca Hannen, die Leiterin der Missionsdominikanerinnen.
Ja, das war schon ein Schock, weil ich damals auch mir nicht habe vorstellen können, dass wir mal wirklich in diese Situation kommen, dass auch kein Nachwuchs da sein wird und wir das große Kloster aufgeben müssen. Okay, die Jahre sind dann vergangen und wir haben gesehen, dass sich das Leben einfach auch verändert, dass wir älter werden und dass es auch immer mühsamer wird, das Haus in Ordnung zu halten.
Der Verkauf wurde zum Geduldsspiel für den Orden. Bis zur Unterschrift beim Notar dauerte es 5 Jahre. Nun aber hat Schwester Francesca ihren Frieden damit gemacht.
Mein Bauchgefühl ist sehr gut, mein Herzgefühl ist noch besser. Also wirklich große Dankbarkeit, dass die Wogenow sich dafür interessiert hat. Und auch, dass sie gesagt haben, das ist so ein wunderbarer Ort, das ist ja auch so ein heiliger Ort. Wir wollen diesem Ort keine Gewalt antun.
Bis die neuen Bewohner das alles genießen können, wartet aber noch einiges an Arbeit. Im Vorbeigehen zeigt Hausmanagerin Caroline Munkert auf eine Wand mit dutzenden Klebezetteln die gemeinschaftliche To-Do-Tafel. Hier wird alles notiert, was repariert oder erneuert werden muss. Ein paar Schritte weiter hängen Listen aus, welche Räume noch frei sind. Bis Mitte August können sich Interessierte dafür bewerben.
Das ist jetzt einer der größten Gewerberäume. Und das Prinzip ist eben auch, dass die großen, tollen Räume der Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Hier in dem Fall können mehrere Büros sich das zusammen hier aufteilen. Das wird jetzt kein Raum sein, der einer Einzelperson geht.
Michael Regnet, der als Schaffner bei der Bahn arbeitet, braucht kein Büro, aber seine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner.
Ich glaube, als Einzelkämpfer aufs Land zu ziehen, birgt, bis man mal ankommt und eine Art von Verwurzelung schlägt, schon eine lange Zeit und wahrscheinlich auch ein harter Kampf, bis man akzeptiert wird etc. Für diesen Sprung aus München raus in eine Gemeinschaft, wo man einfach schon so eine Art soziales Netz vorfindet, das hat es dann mir noch umso leichter gemacht.
Früher war das soziale Netz der Orden, heute die Genossenschaft. Die jahrhundertealten Klostermauern haben schon viele kommen und gehen sehen.